Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Schönen Montagabend bei DRS3. Mein Name ist Franziska von Grüningen und mein Gast von heute Abend, der hat ganz viele Facetten. Er war einmal Berufsmusiker, er hat in Rekordzeit seinen Doktor gemacht in Informatik und zuletzt hat er als Direktor vom WEF, vom Weltwirtschaftsforum zu Davos, während 12 Jahren dafür gesorgt, dass alles läuft, wie es sollte. Der André Schneider, 51. Anfang November letztes Jahr, Herr Schneider, haben Sie überraschend Ihren Abgang beim WEF bekannt gegeben. Knapp 3 Monate vor dem Jahrestreffen zu Davos. Am Mittwoch ist es wieder soweit, das WEF startet. Allerdings jetzt nach 12 Jahren zum ersten Mal ohne Sie. Haben Sie irgendein Programm für die Tage, wo Sie normalerweise zu Davos gewesen wären?
Also, ja. Zuallererst habe ich sehr viele Treffen im Zusammenhang von meinem neuen Job, den ich jetzt habe. Also, ich bin ziemlich viel unterwegs. Und ich muss sagen, einmal habe ich den Vorteil, dass ich über das Wochenende nicht arbeiten muss, wie ich das normalerweise während dem Jahrestreffen tue. Also, dieses Wochenende bin ich mit den Kindern ich spielen und habe mich ein bisschen um sie gekümmert, ein bisschen aufgeräumt daheim. Und nächstes Wochenende werde ich wohl entweder Ski fahren oder einschlafen mit meinen Kindern.
Sie haben 4 Kinder zwischen 6 und 15. Sie haben eine Frau. Wie hat Ihre Familie reagiert, wo rausgekommen ist, Sie hängen Ihren Job definitiv an den Nagel? Jetzt ist Schluss mit WEF.
Also ich würde sagen, jetzt allererst war es ganz klar mal ein bisschen Überraschung gewesen. Und, aber sie haben natürlich auch mitverfolgt, dass ich mir auch Fragen gestellt habe. Und jetzt so ein paar Monate nach, also jetzt ist es etwa 10 Wochen her, haben sie festgestellt, dass es eigentlich die richtige Entscheidung war, weil es geht mir sehr gut, ich bin sehr glücklich, ich bin mehr verfügbar. Also ich denke, für im Abschluss bis jetzt ist es eine sehr gute Entscheidung für die Familie gewesen.
Heisst das, Ihre Familie hat bis zu dem Moment, wo Sie den Rücktritt kommuniziert haben, nicht gewusst, was Ihre Pläne sind?
Also, wie gesagt, ich habe über die letzten Jahre schon darüber nachgedacht, was so meine Zukunft sein sollte oder nicht. Aber in Abwesenheit von konkreten anderen Plänen ist das nicht viel weiter gegangen. Und die Entscheidung ist aus einer spezifischen Situation herausgekommen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist einfach Schluss. Und da habe ich relativ schnell auch mit meiner Familie kommuniziert. Aber ja, es ist, also, wir haben etwa fast gleichzeitig entdeckt, dass ich mich verändern werde.
Der Moment nimmt mich Wunder. Welcher Moment war das, was Sie gewusst haben? Jetzt muss ich sagen, Klaus Schwab, ich höre auf.
Es war ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, wo das Gleichgewicht, das ich brauche, und einfach überhaupt nicht mehr erfüllt war. Und wo ich auch sagen musste, dass ich wirklich gespürt habe, aus dieser Situation draussen, wo ich drin war, dass ich jetzt mehr Freiheit brauche und jetzt einfach den Schritt muss nehmen muss.
Wie haben Sie das gespürt?
Ah, das spürt man, indem man sagt, gut, jetzt bin ich mit einer Situation konfrontiert, wo ich eigentlich mich so gar nicht mehr damit auseinandersetzen wollte. Auch einfach aus der, wo man auf einmal spürt, dass letztendlich, wenn man den Schritt nicht nimmt, man ihn vielleicht nie nehmen wird und am Schluss sehr stark bedauern wird, dass man ihn nicht genommen hat. Und vielleicht am Schluss so einfach, wo man spürt, dass man etwas anderes braucht. Man braucht wieder ein bisschen frische Luft.
Und wie haben Sie das gespürt? Also was ist es? Ist das ein körperliches Gefühl gewesen, das Sie hatten? Oder eine Unterforderung im Job?
Es ist ein bisschen alles gewesen. Also ich würde nicht, also beim Forum kann man nie unterfordert sein. Man ist immer voll bedient. Aber vielleicht es ist es eher eine Frage gewesen, ob ich mich noch so challenged gefühlt habe, also herausgefordert, wie ich das brauche. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen gespürt, und das habe ich auch jetzt in den letzten 2-3 Monaten feststellen können, dass ich voraussichtlich ein bisschen Raubbau an meine eigenen also Energien gemacht habe. Und das hat sich auch ausgedrückt in der Familie, dass ich weniger verfügbar war und vielleicht auch leicht ein bisschen, wie soll ich sagen, schlecht beieinander war. Und all das zusammen, man spürt das, das ist etwas, wo, ich weiss nicht, das ist so ein bisschen, wenn man auf einmal eine Tür aufmacht und sagt, eigentlich hätte ich die Tür schon längst aufmachen sollen. Man hat sie vielleicht aufgemacht, weil jemand hing ein bisschen geschoben hat oder weil man jetzt ein bisschen ausgerutscht ist und auf einmal musste durch die Tür durchgehen. Und so ist es gegangen. Und ich einfach musste feststellen oder ich durfte feststellen, dass nach diesen 12 Jahren das nötig war, dass ich dort rausgehe, aber dass das eben in so einem voll in Anspruch nehmenden Job und auch herausfordernden Job gar nicht so einfach ist, die Distanz können zu gewinnen, um das zu machen. Deshalb hat es vielleicht so ein bisschen unvorbereitete Situation dafür gebraucht.
Was wirklich für viele überraschend war oder auch schwierig zum Nachvollziehen, wieso knapp 3 Monate vor dem WEF zu Davos? Wieso so kurz vorher? Man könnte sagen, das ist von Ihnen auch wie ein Baby, das Jahrestreffen, das WEF. Dann wartet man doch noch, bis das Baby auf der Welt ist und schaut mal, dass es gewickelt ist und versorgt und okay. Geht dann.
Absolut. Aber die müssen verstehen, das Forum, wenn wir jetzt gerade das Beispiel vom Baby nehmen, hat nicht nur ein Baby, sondern mehrere. Und das Baby-Jahrestreffen ist eben schon kein Baby mehr, das ist ein junger Mann. Und es ist absolut klar gewesen, dass das Jahrestreffen, dadurch, dass es schon so lange existiert, dadurch, dass wir wirklich 12 Jahre von meiner Zeit daran geschafft haben, es immer professioneller, noch besser zu machen, wirklich der junge Mann ist gewesen, wo man hätte können sagen, du, jetzt kannst du mal ein bisschen allein laufen. Und meine Kollegen sind auch vollkommen darauf vorbereitet gewesen und haben auch immer mehr Verantwortung da drin genommen. Was mir wichtiger ist gewesen, vorher ist unser grosses Treffen in China gewesen, wo eben noch das Kleinkind ist, das gibt es jetzt seit 4 Jahren, wo wir wirklich müssen kämpfen und ich auch müssen kämpfen, durch alle Instanzen, um es bekannt zu machen, die Unterstützung von der chinesischen Regierung zu bekommen, die Unterstützung auch von unseren Teilnehmern und so weiter. Und das war mir wichtig. Das war im September. Und das Letzte war dann noch unser letztes Treffen im Mittleren Osten, das in Marokko stattgefunden hat, das auch eine größere Anzahl von Herausforderungen gestellt hat. Und im Prinzip ist dann nachdem der Moment gekommen, jetzt ist der Moment, weil es gibt ja auch eine grössere Vorlaufzeit, bis die nächsten regionalen Treffen und auch das China-Treffen wiederkommt, wo ich einfach auch wichtig gefunden habe für meine Kollegen, die Zeit habe. Aber gerade das Jahrestreffen, wo die Leute ein bisschen überstilisieren, wo sie denken, das ist das Einzige, was die World Economic Forum macht,
wahrnimmt, natürlich ist in
dem Sinn eigentlich wirklich die erfahrenste und die bestorganisierteste Aufgabe, die wir beim Forum haben und deshalb das läuft fast von selber. Ich meine, alle Leute wissen, was sie zu machen haben. Und man kann es ja sehen, ich meine, es hat überhaupt keinen Unterschied gegeben zu den anderen Jahren. Es hat wieder eine super Partizipation.
Das nimmt mich noch Wunder. Eben, wie übergibt man dann so etwas? Also bei Ihnen sind alle Fäden zusammengelaufen. Sie sind der Drahtzieher gewesen. Jetzt haben Sie sich so kurzfristig entschieden, zum gehen. Nachdem das bekannt wurde, ist Anfang November, am nächsten Tag schon das Büro geräumt gehabt. Sind Sie dann noch ansprechbar gewesen?
Ja, für also ich habe meinen Kollegen weiterhin Unterstützung gegeben. Also wenn es Fragen gab, mir ist es natürlich unheimlich am Herzen gelegen, dass das gut weiterläuft. Was sich ein bisschen verändert hat, ist eben, wie das so vom World Economic Forum so angesagt worden ist, anstelle mich durch eine Person zu setzen, ist das einfach auf alle meine Kollegen von der Generaldirektion verteilt worden.
Weil Sie bis jetzt einfach einen Job gestemmt haben, der eigentlich für einen Mensch gar nicht tragbar ist?
Gut, wenn man ein bisschen positiv über sich selber denken könnte man das so sehen. Ich würde einfach sagen, es hat am Schluss, und das ist auch ein Grund gewesen, warum ich vielleicht auch gehen wollte, auch keinen Sinn mehr gemacht, für eine Person das allein zu machen.
Das ist ja wahnsinnig. Also man hat über sie können lesen, kann über sie lesen. Sie haben 4 Handys gleichzeitig gehabt. 300 Mails pro Tag, 11 Stunden Tag. Wie übersteht man so etwas? Über 12 Jahre?
Also ich sage, mit einer grossen Energie vorkommen, viel Enthusiasmus und einer ziemlichen Disziplin. Also ich denke, das habe ich auch, also Disziplin und habe ich als Musiker gelernt. Weil als Musiker, um wirklich ins höchste Niveau zu kommen, müsste ich jeden Tag 3 bis 6 Stunden üben. Und das kontrolliert kein Mensch. Das macht oder das macht nicht, das ist eure Entscheidung. Und das ist so eine erste Entscheidung, die man selber treffen muss, ist man dazu bereit. Und das andere ist halt, ich bin noch heute voll hinter den Zielen, den Ideen, was das World Economic Forum macht. Und deshalb ist das für mich ganz klar gewesen, etwas, wo ich bereit bin und auch meine Kollegen haben das immer gemacht, mehr als nur die normalen Arbeitspensum zu machen, sondern immer das zu machen, was es gebraucht hat. Aber dann muss man halt sagen, nach 12 Jahren ist vielleicht der Moment gekommen, dass man da ein bisschen ändern muss, weil es gibt ja schon gewisse Verschleißerscheinungen.
Kann man auch sagen, Ihre Familie war Ihnen schlussendlich wichtiger gewesen als die Wichtigen und Mächtigen von dieser Welt?
Also, das war sie schon immer gewesen. Also, da möchte ich mal ganz klar sein. Auf jeden Fall, aber auch ich mir selber. Also, ich denke, ich habe einen Wunsch gehabt, mit 51, ich gehe jetzt so meine letzte mögliche Karriere oder eine von meinen letzten möglichen Karrieren an. Und es war jetzt einfach der Moment gewesen, zu sagen, wenn ich jetzt noch etwas anderes machen möchte, jetzt muss ich es machen. Und das war mir auch wichtig gewesen. Aber ganz klar auch, in diesem Projekt ist ein besseres Gleichgewicht für Familie und voraussichtlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen, weil die Kinder werden älter und man will ja nicht am Schluss, was mir bis jetzt noch nicht passiert ist, muss ich sagen, glücklicherweise da stehen und sagen, ja, ich habe gar nicht gesehen, wie die Größe geworden sind.
Ich werde über Ihre neue berufliche Zukunft später noch reden, jetzt aber noch kurz beim WEF bleiben. Es ist auch bei Ihrem Abtritt geredet worden davon, dass Sie allenfalls Mühe gehabt haben, damit immer im Schatten von Klaus Schwab zu stehen, dem grossen Gründer vom WEF. Das haben Sie bestritten, dann immer gesagt, es ist nur aus persönlichen Gründen. Wie ist es denn tatsächlich gewesen, mit dem Klaus Schwab zusammen zu arbeiten?
Also, erstmal muss man ganz klar sehen, er ist der Gründer, der Visionär, der hinter dem Ganzen steht. Und das Zweite, was man muss sehen, und das habe ich nicht nur gesagt, seit ich gegangen bin, sondern schon immer, ich habe nie einen Wunsch gehabt, in seine Fußstapfen zu treten oder irgendwo nachzukommen. Meine Rolle, und die hat mir auch immer Spass gemacht, ist eigentlich der, der helfen konnte, die Visionen von Professor Schwab umzusetzen. Also von daher ist das Rollenverständnis vom Tag 1 ganz klar gesetzt gewesen und ist eigentlich auch die Qualität von unserer Zusammenarbeit gewesen. Und deshalb muss ich sagen, ist mir das jetzt wirklich kein Problem gewesen. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht jemand, für mich ist es wichtiger, eine Aufgabe gut zu erfüllen. Gut, wenn die Leute das noch merken, ist mir das auch recht. Also ich will jetzt nicht bescheiden klingen. Aber das ist mir wichtiger als, wie soll ich sagen, Visibilität zu haben. Und letztendlich muss ich feststellen, ich habe doch eine größere Visibilität gehabt, wenn ich sehe, die Leute, die mich nachher noch kontaktiert haben. Also es ist nicht so, dass ich total nicht visibel, also nicht da war. Aber das ist für mich nie ein Grund gewesen, also das ist nicht für mich etwas, was ich angestrebt habe. Für mich war es wichtig, die Aufgaben gut zu füllen. Ich denke, ich habe das sehr gut gemacht. Aber eben, wie mit so dem Ganzen ist, wenn dir das, wenn dir etwas so zäh, also, ihr seht es auch in meiner Karriere, ich habe immer so 10 Jahre plus minus jetzt in der letzten grösseren Stufe gehabt. Und das ist eine Zeit, wo ihr die wichtigen Ideen umsetzen, die grösseren Bauplätze zum Ende bringen. Und der ist für mich, kommt einfach der Moment, wo man muss sagen, so, jetzt will ich mal etwas anderes machen.
Sie haben ja auch etwas Spezielles geschafft in Ihrer WEF-Zeit. Sie sind auch bei den WEF-Gegnern beliebt gewesen. Also es gibt WEF-Gegner, die unter anderem über Sie sagen, Sie sagen so etwas wie das gute Gewissen vom WEF gewesen. Das ist ja ein grosses Kompliment. Sie haben als Vermittler gegolten, als Brückenbauer, auch zwischen WEF-Befürworter und WEF-Gegner. Ist Ihnen auch mal der Kragen geplatzt? In diesen 12 Jahren, die jetzt so tönen, wie wenn sie immer nur sanft vermittelnd wären?
Also zuallererst, also, man muss das nicht missverstehen. Also ich bin nicht jemand, der aggressiv ist. Ich will den Leuten zulassen, aber ich habe auch meine Meinungen. Und wenn ihr mit den gleichen Leuten redet, wie manchmal sie am Schluss mich können überzeugen können, etwas fundamental anders so zu sehen, ist das auch nicht so häufig gewesen. Aber ich denke, ich bin jemand, der doch daran glaubt, und das ist auch ein bisschen vielleicht die Stärke in meiner Art, wie ich auch im Forum gearbeitet habe, dass wir zusammen alle in einem Team sind. Auch wenn wir verschiedene politische Seiten kommen und dass wir am Schluss an einem gleichen Wagen müssen ziehen. Auch wenn wir vielleicht nicht immer ganz genau die gleiche Meinung haben. Also, Kragenpatzen tut dem immer wieder mal, aber das ist nicht wegen so etwas. Es ist, weil etwas Kleines total wegen daneben was? Geht. Oh, schaut, wenn man etwas organisiert hat, ich weiss nicht, sicherzustellen, dass die Teilnehmer alle abgeholt werden, am Flughafen zeitgerecht, und dann kommt einer der wichtigsten Teilnehmer und sie haben es einfach geschafft, dem das Auto nicht herzuschicken.
Und dann flucht der andere Schneider.
Natürlich, was total unsinnig, nicht nötig ist und so weiter. Also fluchen, ich tue einfach den Leuten mal sagen, dass ich überhaupt nicht happy bin und sicherstellen möchte, dass das nicht normal passiert. Also ich rege mich eher über kleine Sachen auf.
Sie sind ja einer, der sagt, Probleme sind da, um gelöst zu werden.
Absolut.
Also Sie packen an, Sie sind der Troubleshooter. Ich stelle mir das schrecklich vor, wenn Sie das mitverfolgen, was da alles passiert am WEF, was besprochen wird und gleichzeitig merken, die grossen Unternehmen, die werden ja nicht richtig in Pflicht genommen. Also Probleme von der Globalisierung sind ja nach wie vor nicht gelöst. Macht denn das eine wie Sie, der das Problem lösen will, nicht machtlos?
Also zuallererst muss man natürlich sagen, und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist, man gibt vielleicht der Problemlösung ein bisschen mehr Zeit. Es ist sicher, als ich 20 war, hat alles morgen sollen passiert sein. Und wenn ich diese Einstellung zu diesen Fragen nehmen würde, wäre ich auch sehr frustriert. Also ich muss das mal richtig verstehen. Zuallererst würde ich ganz klar zurückweisen, dass die Grossfirmen nicht in die Pflicht genommen werden. Es ist vielleicht nicht immer genau so, wie man sich das vorstellt, aber ich meine, wenn man heute sieht, was Verbraucherorganisationen, was die Presse, was die Medien, was selber Regierungen übernehmen, was da für Druck kann ausgeübt werden, wenn Firmen ganz klar nicht die richtigen Sachen machen, aber auch Regierungen, schaut jetzt gerade Tunesien an, dann würde ich sagen, ist man in dieser heutigen Welt, wo vieles viel transparenter und schneller zugänglich geworden ist, eben schon der Fall, dass die in die Pflicht genommen werden.
Aber am WEF selber wird selten Nägel mit Köpfen gemacht?
Doch, werden, aber man macht nicht Nägel mit Köpfen vor den Medien. Das geht nicht so. Das würdet ihr auch nicht, weil ihr dort eine wichtige, ich weiss nicht, Verhandlung machen zu einem, etwas, was euch wichtig im Leben ist, dann werdet ihr nicht die Medien dazu einladen.
Mhm. Also und es läuft alles hinter den Kulissen, werden die grossen
hinter den Kulissen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber immer, um eine Brücke zu bilden, aber darum geht es auch, zwischen der Zivilgesellschaft, den Regierungen, den Firmen, müsst ihr doch einen Raum haben, wo die Leute den Mut haben, die Brücke zu bauen. Weil in aller Offenheit, wenn ihr das vor Medien oder in der Öffentlichkeit macht, werdet ihr immer einen finden und sagen, das ist ein totaler Blödsinn, das sollte man nicht so machen. Deshalb braucht es nicht nur Plätze, wo man öffentlich darüber diskutiert. Und das muss man machen. Und da muss man auch kritisch damit umgehen. Und ich denke auch das Open Forum, wenn man noch ein anderes Element kann vorbringen kann, wo mir auch am Herzen liegt in dem Ganzen. Das ist ja ein Platz gewesen, wo man können sehr kritisch auch mit der Bevölkerung, mit der Führungskraft von der Wirtschaft und der Regierung und der Zivilgesellschaft über so Fragen reden. Das braucht es. Man muss einen Platz haben, wo man sich gegenseitig kann klar sagen, wo steht man und was ist man nicht zufrieden. Mhm. Aber es muss einen anderen Platz geben, wo man kann zusammenkommen und sagen, so, jetzt lassen wir mal Kritik von der Tür raus. Wir müssen uns nicht vergessen. Was jetzt zählt, ist zu sagen, wie können wir uns zusammen eine Zukunft definieren, wo wir alle daran gewinnen können. Und das ist ein Prozess, wo viel Vertrauen braucht, viel Freiraum, weil das ist auch manchmal ausprobieren, ist gar nicht so einfach, weil Leute von der Regierung kommen aus einem anderen Ecken aus als die Leute von der Wirtschaft, wie auch die Leute von der Zivilgesellschaft.
Und an welchem Punkt stehen wir da, Ihrer Meinung nach, im Jahr 2011, jetzt beim 41. Jahrestreffen?
Also ich würde sagen, in gewissen Bereichen sind wir gut vorgeschritten und dann hat die Finanzkrise viel wieder zurückgeworfen. Und ich glaube, es stehen ein paar ganz wichtige Fragen auf dem Tisch. Und es gibt jetzt auch eine interessante Publikation von Lester Brown vom Earth Policy Institute, wo sagt, die Welt steht vor dem Abgrund auf eine Art. Weil wir sehen ganz klar, dass die Überbenutzung von ökologischen Ressourcen so nicht mehr weitergehen kann. Und er ruft aus, wir müssen einen Plan B definieren, was nichts anderes heisst, als zu sagen, wenn wir über unsere Zukunft nachdenken, wenn wir über unsere Wachstumswünsche nachdenken, wo wir auf eine Art brauchen, um der entwickelnden Welt können, den Leuten Zugang zu besserer Ausbildung, besserer medizinischer Unterstützung und so weiter bringen, müssen wir da drin jetzt ganz klar Nachhaltigkeitsfragen einschließen. Und dort, wenn ich jetzt gerade schon wieder die ersten Diskussionen sehe zu den Bundeswahlen in diesem Jahr, kann ich nur als Schweizer enttäuscht sein. Weil am Schluss wird es immer noch gemacht, wie man das in den letzten 10 Jahren geglaubt hat. Es ist so ein bisschen Polizei und Räuber. Auf der einen Seite sind die Richtigen, die alles richtig wissen, und die anderen nur kritisieren, dass sie Räuber sind. Was wir alle vergessen haben, ist die Ressourcen, wo wir drum sitzen, gehören nicht einem oder dem anderen, sie gehören uns allem. Und erst wenn wir verstanden haben, dass wir alle am gleichen Tisch sitzen und den gleichen Kuchen essen, und wer einer will alles essen, haben die anderen nicht mehr, haben wir es begriffen. Und ich denke, dort gerade hat die Finanzkrise aufgezeigt, dass viele Leute das immer noch nicht begriffen haben. Dass wir immer noch nicht begriffen haben, dass Wachstum möglich ist, aber in anderen, würde ich sagen, Rahmenbedingungen. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, haben wir Rückschritte gemacht und müssen wirklich uns überlegen, wie wir weitergehen.
Also das wäre die Aufgabe jetzt am 41. WEF vom Mittwoch starten.
Aber nicht nur am Forum. Es braucht so woanders. Ich denke, eine von den Sachen, die ich auch versuche, in meinem neuen Job umzusetzen, ist eben das Brückenbilden. Und das Honest Brokering. Das heisst, Leute zusammenbringen und helfen. Nicht sagen, du musst die Entscheidung treffen, sondern verstehen, was sind alle möglichen Entscheidungen und was sind die Resultat von solchen Entscheidungen, dass wir die wirklich zusammenbringen und helfen. Das kann für eine Firma sein, das kann für eine NGO sein, das kann für eine Regierung sein, das kann für eine Gruppe von Firmen sein. Es muss ja nicht, wir müssen so aufhören, dass wir alles von einem Ort erwarten wollen. Das Forum ist ein wichtiger Akteur da drin. Aber es kann nicht alles lösen. Das
WEF ist jetzt für Sie ein Moment passé. Jetzt fängt ein neues Leben an. Und Sie haben in Ihrer Karriere bis jetzt gezeigt, dass es für Sie kein Problem ist mit Neuorientierungen. Da reden wir nachher noch drüber. Kommen wir zuerst aber zu einem ersten Musikwunsch, und zwar Queen mit Bohemian Rhapsody. Wieso gehört das Lied zu Ihren Lieblingsliedern?
Also zuallererst bin ich ein grosser Fan von Queen, weil ich bin jemand, wo Kreativität, wo ein bisschen Out-of-the-Box-Thinking macht, also wo ein bisschen über die Grenzen rausgeht, habe ich immer sehr geschätzt. Und ich schätze noch als Musiker hohe musikalische Qualität. Und ich denke, das kann man der Queen ansagen. Und Bohemian Rhapsody ist ein Stück, wenn man das erste Mal hört, man überhaupt nicht begreift, dass das von einer Popgruppe kommt. Und wo auch unheimlich, wie soll ich sagen, kreativ und innovativ ist. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters.
Mit Bohemian Rhapsody, das ist Wunschmusik von André Schneider. Vor knapp 3 Monaten ist er zurückgetreten als Direktor vom Weltwirtschaftsforum WEF, wo der Mittwoch zum 41. Mal stattfindet. Herr Schneider, Sie sind die treibende Kraft, der Drahtzieher. Sie haben dem WEF aus der Krise rausgeholfen, getreu Ihrem Motto «Nie aufgeben», immer neue Lösungen finden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht vergessen, wo man herkommt und das machen, wo man sagt. Ich nehme Sie beim Wort. Wo kommen Sie her?
Also zuerst mal bin ich Schweizer, der in Bern aufgewachsen ist. Also ich habe starke Verbindungen zur Schweiz, zu Bern. Ich bin jemand, der gerne Füße auf dem Boden hat. Und ich bin jemand, der versucht, auch während den Jahren, wo ich für das World Economic Forum gearbeitet habe, wo ich mit wichtigen Leuten zu tun hatte, nie zu vergessen, am Schluss bin ich eigentlich nur eine Art von gehobener Concierge. Was ja auch gut ist und wichtig ist. Und meine Aufgabe ist eben sicherzustellen, dass für die wichtigen Entscheidungsträger eben die richtige Plattform existiert, wo sie weiter dran arbeiten können, an den Herausforderungen, die sich für uns alle stellen.
Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, in was für einem Elternhaus sind Sie aufgewachsen?
Also, ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus. Mein Vater war Schweizer. Er ist jemand, der seine Arbeitskarriere auch ein paar Mal geändert hat. Er war initial mal, am Anfang mal Bäcker gewesen. Hätte aber müssen feststellen, weil aus einem relativ nicht so viel Geldmittel kam, dass er sich nie hat können, seine eigene Bäckerei kaufen konnte. Dann ist er nachher Buchhalter geworden. Ist dann nach den ersten 6 Jahren Buchhalter ist er dann Geschäftsführer geworden. Zuerst mal für eine grosse Schreinerei, Zimmerei und Sägerei in Münchenbuchsee. Und am Schluss war er noch Finanzdirektor gewesen von der RBS. Gut. Das kennt man vielleicht ein wenig jetzt Zürich. Das ist die Bahn zwischen Bern und Solothurn, also wo im Prinzip die wichtigsten Nahverkehrsmittel um Bern anbieten. Meine Mutter war Deutsche, ist während dem Krieg aufgewachsen. Deshalb muss ich sagen, wenigstens von Geschichten her, ist das etwas, wo ich mit nachvollziehen kann. Mein Grossvater ist auch als Kriegsgefangener umgekommen. Und habe auch noch deutsche Familie. Deshalb habe ich auch entschieden, nach Deutschland zu studieren. Also ich komme schon aus einem gemischten Umfeld raus. Und, aber im Prinzip aus einem einfachen, aber doch einem Familienhaus, das sich immer um Kinder gekümmert hat. Und ich habe einen Bruder.
Und der kleine André Schneider, hat er auch schon immer alles angepackt, alle Probleme lösen?
Nein, der kleine André war ein Introvertierter. Ich hatte noch eine kleine Behinderung, die damals dazu geführt hat, dass ich während vielen Jahren Krankenturnen machen musste und auch ein bisschen dafür manchmal ausgecancelt worden bin.
Wie das was für eine so Behinderung?
Also ich hatte so Verspannung in den Muskeln, die gemacht hat, dass ich auf der Zehenspitze gelaufen bin. Das ist jetzt alles weg und vergessen. Das ist eine gute Erfahrung, muss ich sagen. Also im Prinzip, wenn ich an den kleinen anderen denke, hat man wohl eher erwartet, dass ich etwas Introvertiertes machen würde, als was ich jetzt mache. Aber ich denke, das ist schon etwas Interessantes gesehen, wie man das ein bisschen umdrehen kann.
Und irgendwann, als Bub, haben sie sich dann entschieden, sie fangen an Tuba zu spielen.
Wieso? Relativ spät, also relativ 13, spät. 14 Jahre. Wieso also ich komme Tuba? Aus einem Nicht-Musiker. Ah, das ist ganz einfach. Ich wollte ein Saxophon spielen. Das war so mein Traum. Dann bin ich in eine Jugendmusik hineingegangen. Als 13, 14-Jähriger bin ich natürlich schon fast der Älteste. Und dann hat mir gesagt, du müsstest jetzt eigentlich erst mal ein Jahr gehen, Solfège und so machen, Theorie. Aber wenn du jetzt Tuba anfangen würdest, und ganz ehrlich gesagt, habe ich gewusst, was Tuba ist, wo mir das gesagt hat, kannst du jetzt gerade anfangen. Was ich dann gemacht habe. Und dann habe ich eben vielleicht ein bisschen so aus meinem Gusto raus wieder etwas gefunden, das nicht ganz so evident ist, weil Tuba ist eigentlich eher ein sehr starkes Begleitinstrument. Und auf einmal habe ich auch angefangen zu sagen, ja, da kann man aber noch mehr damit machen. Habe ich auch an Solistenwettbewerb teilgenommen. Und so habe ich dann entschieden, als ich meine Matura gemacht habe, dass ich eigentlich Musik studieren
könnte. Sie haben dann wirklich eine Musikerkarriere gestartet, unter anderem mit den Berliner Philharmoniker gespielt. Ja. Wann langen Sie heute noch zu der Tuba?
Nur noch, um sie umzuräumen. Also ich spiele nicht mehr, weil also das ist ja so ein bisschen wie ein Spitzensportler. Am Anfang von einer Musikerkarriere kämpfen wir eigentlich noch eher mit den technischen Problemen, um alle die ein bisschen Klavier spielen, ein bisschen Gitarre spielen, wissen, was das heisst. Und um wirklich können, aber das Ziel als Musiker ist ja im Prinzip, sich auszudrücken. Es ist wie eine, also es ist ja eine kreative Sache. Aber um das können zu machen, muss man die ganzen technischen Probleme überwinden. Um das können zu machen, braucht die heute 3 bis 6 Stunden üben pro Tag. Und ich muss sagen, seit die letzten, was ist es jetzt, etwa 25 oder fast, ja, 25 Jahre, habe ich die Zeit nicht mehr gehabt. Und ich bin jemand, der eigentlich eher ein bisschen seriell denkt. Also ich mache etwas 199%ig ganz zum Schluss und dann drehe ich einfach Zeit und mache etwas anderes.
Und wo steht Tuba im Moment? Wo haben Sie sie zuletzt hin?
Also ich habe eine, die im Keller aufgeräumt ist. Also ich habe 2. Das ist die grössere und die kleinere steht in der Wohnung, wo man sie noch ein bisschen anschauen kann. Meine Kinder tun ein bisschen rumrennen und wollen zwischendurch mal reinblasen. Mal schauen, was mit der Tour passiert.
Was mich noch wundernimmt, jetzt haben Sie vorher gesagt, eben, der André war ein Verschupfter, ein Introvertierter. Wann hat denn das gekehrt, dass Sie gemerkt haben, ah, die Leute reagieren da durchaus gut auf mich, ich habe eine umgängliche Art?
Also es ist natürlich nicht etwas, was so von einem Tag auf den anderen passiert. Aber ich denke, es hat angefangen mit meiner Musikerkarriere, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass ich doch einer der Besseren bin. Und da ist natürlich die erste Herausforderung gewesen, und das hat vielleicht mich ein bisschen gezogen, ein bisschen mehr extrovertiert zu werden, ist natürlich die Angst, Bühnenangst, die man haben kann. Das ist natürlich Lampenfieber, das ist etwas Extremes. Und ich muss sagen, die ersten 2 Jahre von meiner Karriere musste ich damit kämpfen. Und habe dann so wirklich wie jegliche von meinen Problemen von Grund auf angehen, bis ich so wie gekommen bin, dass ich können, das überkommen, überwinden.
Wie haben Sie das gemacht? Das ist, glaube ich, ein Trick, wo viele könnten profitieren davon.
Es ist ganz einfach. Die müsst alles etwa 200% können. Dann könnt ihr im Prinzip mit 50 bis 100% Reduktion, weil der Lampenfieber hat, leben. Und dann irgendwann geht es dir weg, weil du gemerkt hast, also, es ist ja so wie ein selbstbeeinflussender Zyklus. Ne? Das Lampenfieber kommt ja um Angst, dass einem etwas passieren kann. Wenn dir etwas passiert, wird das wieder verstärkt und so weiter. Also im Prinzip die einzige Art, den Zyklus zu brechen, auf jeden Fall für mich ist, dass man so möglich ist, so gut sich darauf vorbereiten, dass selbst wenn man Mittel verliert, einem nichts passiert. Und dann geht natürlich der Zyklus die andere
Richtung. Das klingt aber anstrengend.
Ich bin voraussichtlich, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin extrem begabt für irgendetwas. Ich bin einfach jemand, der hart arbeitet und versucht, besser zu werden.
Also wieder Disziplin.
Ja, auf jeden Fall.
Mit 25 war dann Schluss gsi mit Musik. Stattdessen haben sie das Informatikstudium angefangen. Das tönt jetzt nach einem harten Bruch von der Musik, von der Muse zu den Zahlen und
ich habe mir immer erklären, gut, ich habe das jetzt wissenschaftlich nicht nachgeprüft, aber scheinbar gibt es da einen starken Zusammenhang zwischen Musikfähigkeiten und Mathematik und gewissen, scheinbar. Also, für mich war es halt so gewesen, als ich noch meine Matura gemacht habe und schon Musik gemacht habe, bin ich in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium gewesen und im Prinzip hätte ich auch ganz einfach an der TTH Zürich Elektroingenieur studieren können. Und ein bisschen habe ich damals entschieden, das nicht zu machen, auch weil ich so ein bisschen in einer Phase war, wo ich so ein bisschen gegen die Gesellschaft aufgestanden bin. Das war 79 und 80 gewesen. Also für die, die es Kinder haben, hat es da gewisse Jugendaufhebungen gegeben. Gut, also ich habe dann nicht mitgemacht, aber ich habe dem, ich würde sagen, Spirit oder mit dem Gefühl auch mitgemacht. Und deshalb habe ich entschieden, wenn ich Musik studiere, tue ich eine dieser vorbestimmten Gesellschaft ein bisschen dort zuschlagen, als wenn ich jetzt gegen Elektroingenieur studiere.
Also ein politischer Akt.
Ja, also, es beide sehr gerne gehabt. Aber klar, am Schluss hat dort Quark ein bisschen politisch oder auch, ja, es war so eine Entscheidung gewesen, ich wollte nicht so weiterleben, wie ich, also in einer gewissen Gesellschaft, wie ich sie damals gesehen habe. Und mit 25, gut, das ist jetzt ein bisschen interessant, bin ich in die Situation gekommen, weil ich habe viel Glück gehabt, vielleicht auch gute Disziplin, da kann man jetzt drüber diskutieren, und habe es relativ schnell geschafft, mit den besten Orchestern zu spielen. Und dann muss ich halt sagen, als Orchestermusiker, ist es dir am Schluss schon schwierig, sich zu sagen, was mache ich jetzt noch? Mhm. Und die Überlegung, mit 25, jetzt 40 Jahren in dem gleichen Niveau von Orchester weiterzuspielen, hat mich dann schon gerade ein bisschen als jüngerer Mensch noch ein bisschen Angst gemacht, oder? Mich nicht gerade überzeugt. Und dann habe ich gesagt, also jetzt fange ich noch mal etwas Neues an und mache das, was ich nicht hab gemacht damals. Gut, ich war nicht Elektroingenieur gewesen, weil in der Zwischenzeit ist Informatik noch ein bisschen interessanter geworden. Und deshalb habe ich entschieden, Informatik zu studieren.
Also Sie sind einer, der es eigentlich wo es schnell langweilig wird, wenn er mal neu da ist, wo er gut ist. Wo alles läuft, wo es keine Probleme gibt.
Ja, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also ich brauche Herausforderungen und ich brauche immer wieder eine Challenge. Also wenn ich mich in eine Ecke setze und sage, so, jetzt läuft alles gut, jetzt musst du nur noch zuschauen, wie das Wasser schön den Bach runterläuft, dann bleibe ich nicht dort. Das ist richtig so.
Das bringt mich gerade zu einer persönlichen Leidenschaft, einer privaten Leidenschaft von Ihnen. Sie haben eine persönliche Webseite, ja. Darauf erfahrt man erstaunlich viel über Sie. Zum Beispiel gibt es dort einen Plan von Ihrer Modelleisenbahn, ja. Merklin-Eisenbahn. Ja. Also der Planausdruck, das ist mehr als 2 Meter breit. Ja. Nein, mehr, ja, also eine grosse Sache. Jetzt ist ja das bei den Modelleisenbahnen auch so. Das baut man auf und dann steht es.
Ja.
Und dann wird doch das einem, der gerne erbaut, wird doch dann das langweilig.
Also es gibt 2 Teile darum. Ich komme auf die Frage noch zurück. Der erste Teil ist natürlich etwas aufzubauen und der andere Teil ist natürlich so Teile, vor allem Lokomotiven und so zu sammeln. Weil es ist natürlich schon, etwas Schönes. Also zurzeit mache ich relativ wenig, weil ich muss sagen, ich habe das angefangen vor 6-7 Jahren. Und in den letzten Jahren hatte ich nicht mehr so viel Zeit gehabt, aber ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, wieder etwas damit zu machen. Und man kann natürlich, also ich bin jetzt gerade, die Anlage so gibt's gar nicht mehr. Ich bin nämlich schon am Umbauen gewesen, eine neue Anlage. Die ich noch nicht publiziert habe. Nein. Also das ist ganz eingeschränkt. Also nicht eingeschränkt. Also ich mache das im Keller und da gibt's gewisse Maximalmassen, die ich reinnehmen kann. Und die wird nicht grösser, aber wird mehrere Niveaus haben mit Tunnels und so weiter. Also das ist schon vorgesehen. Das
und
ist schon
geplant. Was ist die Faszination für einen 51-jährigen Mann? Oder vielleicht muss man ganz generell fragen, weil ich es ganz generell nicht nachvollziehen kann. Was ist die Faszination, sich mit Märklin-Eisenbahnen zu beschäftigen?
Also zuallererst ist es, also wie ihr vielleicht auf meinem Internetseite gesehen, tue ich mal auseinandersetzen mit verschiedenen Typen von Lokomotiven, die technologische Neuigkeiten gebracht haben und so weiter. Also es ist mal der Spass mit der Qualität von mechanischer Arbeit, also die kreative Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine kreative Seite, wenn man so eine Anlage aufbauen kann. Also meine Anlage ist heute total digitalisiert mit Computersteuerung und so weiter. Ja, ich meine, ich tue gerne etwas zusammenbauen. Ich tue gerne manchmal so andere Sachen zusammenbauen. Also das ist so ein bisschen das Interesse dahinter.
Man könnte sagen, der André Schneider stellt jetzt vielleicht wieder vermehrt Weichen bei seiner Modelleisenbahnanlage als beim WEF.
Also zurzeit bin ich nicht mehr davon gekommen, Weichen zu stellen. Also beim WEF stelle ich ganz sicher weniger Weichen. Das ist absolut klar. Ich stelle nämlich gar keine mehr. Aber zu dem bin ich noch nicht gekommen, weil ich muss sagen, die letzten 3 Monate waren unheimlich aktiv gewesen und eben auch im Aufbau von meinem nächsten Job.
Jetzt steht die Modelleisenbahnanlage bei Ihnen im Keller. Dürfen dort Ihre Kinder auch hin? Oder ist das Tabu?
Zurzeit ist das Tabu, weil meine beiden Töchter sind nicht sehr interessiert. Und meine beiden Söhne mit 6 und jetzt der 8, muss ich zugeben, dass sie relativ komplexe Modelle, wollte ich noch nicht, aber ich bin der Überzeugung, wenn sie die Fähigkeit haben, damit gut umzugehen, warum nicht? Und vielleicht haben sie dann auch Spass daran, das zu bauen. Und irgendwann einmal werde ich mich da auch noch drum kommen und dann wäre es ja noch schön, wenn jemand anderes daran Freude hätte.
Das Erbe übernimmt.
Also ich würde jetzt das nicht so tiefschürfend sehen, aber gut, ja.
Wie Ihre Familie, Ihre 4 Kinder, Sie bei Ihrem Neuanfang beeinflusst haben bei dieser Entscheidung und wie euer Zusammenleben funktioniert, darüber reden wir nachher. Jetzt aber noch ein Stück, das zu Ihrer musikalischen Vergangenheit passt.
Also das ist Ralph Vaughan Williams, das ist ein englischer Kompositeur und es ist ein Konzert für Tuba und Orchester und wir hören den ersten Satz, Prälude.
Thank you.
So tönt also das Instrument oder kann tönen, das unser Fokusgast von heute Abend lange Zeit gespielt hat. Ja. Tuba, André Schneider, Sie haben gesagt, nicht wahnsinnig gut gespielt.
Also sagen wir so, in den Aufnahmen, die ich kenne, gibt es sicher bessere, aber wir haben ja nicht gesagt, wer es war, deshalb ist das auch nicht weiter schlimm.
Sie sind im letzten November zurückgetreten als Direktor vom WEF, Sie sind ausgebildeter Tuba-Spieler, Sie sind Technikfreak, leidenschaftlicher Modelleisenbändler und vierfacher Vater. Sie leben mit Ihrer Familie in einem Vorort von Genf, haben zwei Mädchen, zwei Adoptivbuben aus Äthiopien. Die Kinder sind zwischen 6 und 15. Wie hat die Familie zusammengefunden? Wie sind sie zu ihren Söhnen gekommen?
Also da muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen. Also zuallererst, ich komme aus einer Familie, wo wir zwei waren. Meine Frau kommt aus einer Familie, wo sie vier waren. Und eigentlich war es für sie immer klar, ihr Familienplan ist vier Kinder. Mhm. Und wie es halt manchmal so im Leben geht, nach zwei Kindern, hat es nicht so ausgesehen, dass wir dort würden selber herkommen. Und da haben wir eigentlich entschieden, wir wollen adoptieren. Und es war für uns eigentlich wichtig, nicht eine Adoption zu machen, um jetzt einfach nur mögliche Kinder, die man noch hätte können haben, zu setzen, sondern wirklich ein neues Familienprojekt auf dieser Adoption aufzubauen. Und wir wollten so machen mit einer Organisation, die dort absolut wirklich super arbeitet, weil in diesem Bereich gibt es ja manchmal schon negative Erfahrungen. Und die Organisation, die wir gewählt haben, ist Terre des Hommes, hat damals nur von Indien und von Äthiopien adoptiert, was uns so absolut recht war. Indien ist nicht in Frage gekommen, weil sie mit einem katholischen katholische Kinderheim zusammengeschafft haben und ich bin mal ganz kurz vorher verheiratet gewesen, also als Geschiedener habe ich dazu kein Recht gehabt mehr. Soll es geben. Und dann haben wir uns für Äthiopien entschieden und ich muss sagen, das ist ja auch wirklich eine Verbindung geworden. Wir haben heute noch Kontakt mit der Familie von unseren beiden Adoptionskindern, die es noch gibt. Wir haben auch Kontakt mit dem Kinderheim, wir unterstützen ein Projekt von denen. Also es ist wirklich ein Projekt geworden, das weitergeht als nur die zwei Söhne. Und es hat uns erlaubt, zwei super Söhne dazu zu gewinnen, mit ihnen hoch und tief, wie mit allen Kindern. Also es gibt Momente, wo man ein bisschen weniger glücklich ist, wo Sachen nicht so gut gehen, aber wirklich, wo einmalig sind. Und ich muss sagen, es ist für mich wirklich eine neue Erfahrung, in einer Familie mit vier Kindern zu leben, das ist etwas, was ich nicht gekannt habe. Und ich muss sagen, es erfüllt einem den Tag, ja.
Die Buben kommen ja aus einem fremden Kulturkreis, haben fremde Sprachen geredet. Es werden zig Sprachen geredet zu Äthiopien, aber Französisch und Englisch gehört, soweit ich weiss, nicht dazu. Wie haben Sie das gemacht?
Also zuallererst muss man natürlich sehen, der eine ist mit 2 Jahren gekommen und der andere mit 16 Monaten. Also sie haben noch limitiert gesprochen. Und deshalb ist es für sie einfach, hat es ein bisschen einen Umbruch gegeben, aber haben einfach angefangen, Französisch zu lernen in der Familie. Sie sind auch in die Kinderkrippe gegangen, damit sie sich besser können mit den Kindern dort sozialisieren können. Und jetzt sprechen sie Französisch wie jeder andere.
Jetzt sagt man so, Adoptionen aus Entwicklungsländern ist etwas vom Toughsten oder vom Schwierigsten, was es gibt. Wie würden Sie das einschätzen? Auch zu wissen, aus was für einem armen Land dass die Buben kommen und in einem neuen Land quasi eingepflanzt werden.
Also ich komme nochmal darauf zurück. Also wir haben mit unseren Kindern immer sehr transparent gewesen. Also wie gesagt, wir sind jetzt schon mit der ganzen... Also meine Frau war jetzt schon 3-mal in Äthiopien gewesen. Ich bin jetzt mit den Kindern schon 2-mal gewesen. Wir haben Kontakt mit dem Kinderheim, mit der Familie, die es noch gibt. Wir haben das so ganz transparent gemacht. Also wir reden mit unseren Kindern darüber. Ja, es gibt Momente, wo es auch nicht ganz so einfach ist, aber ich würde das jetzt nicht automatisch auf die Adoption schieben. Das sind auch Buben. Buben haben manchmal ein bisschen Mühe mit Disziplin in der Schule und so, und dann muss man damit umgehen. Ich denke, es ist eine Herausforderung. Wie auch mit seinen eigenen Kindern. Gut, was vielleicht ein bisschen komplizierter war, die ersten 2-3 Jahre, wo die zu unserer Familie gekommen sind, auch gegenüber unseren beiden älteren Kindern. Auch wenn sie total dem Projekt auch dabei waren. Sie haben auch können, wir haben mit ihnen darüber geredet, wir haben sie auch von Anfang an informiert. Aber das hat am Anfang wohl auch schon gewisse, wie sagen, Verschiebungen und auch Spannungen gegeben in der Familie. Weil das ist ganz klar, wenn ein Baby in die Familie reinkommt, am Anfang nimmt es noch nicht so viel Platz, wie wenn es ein 16-monatiger oder 2-jähriger Bub ist. Also das ja. Aber ich denke, am Schluss ist es eine Herausforderung als Erziehender wie mit seinen eigenen Kindern. Manchmal gibt es ein bisschen spezielle Herausforderungen. Eben, man muss sich eine Entscheidung treffen, wie viel will man mit den Kindern von Anfang an darüber reden. Meine Frau hat Wert darauf gelegt, von Anfang an herauszufinden, was gibt es noch von der Familie, was war ihre Geschichte, wie sind sie dort hergekommen. Und einfach nicht das wegzubrechen. Nun kommt auch dazu, ich meine, beide Buben haben natürlich klar gesehen, dass sie nicht unsere lieblichen Kinder können sein können. Von der Hautfarbe her auch. Aber ich denke, es ist eigentlich, ja, und es ist eine einmalige Möglichkeit auch für uns und sie. Wir haben unser Projekt fertig bringen mit den vier Kindern. Und ich denke, für sie haben wir haben sie die Chance gehabt von einem Kinderheim, wo es ihnen nicht schlecht gegangen ist, aber wo halt viel weniger Leute sich um die Kinder gekümmert haben, in eine Familie zu kommen. Ich denke, das ist, hat wohl beiden Seiten einen Gewinn gebracht.
Sie haben vorher erzählt, Sie sagen selber als Bub am gehänselt worden. Geben Sie Ihren Buben Ratschläge mit auf den Weg, wie man sich kann wehren kann, falls sie jetzt vielleicht auch gehänselt werden, weil sie eben anders aussehen als die Eltern?
Also das Gute ist, in dem Vorort, wo wir leben, ist eine sehr starke, wie soll ich sagen, Varietät von Bevölkerung. Also es hat Kinder von Südamerika, von Afrika, von ex-jugoslawischer Republik, also von überall. Also von daher, sie sind nicht so Ausnahmefälle. Mhm. Und das Zweite ist ganz klar, ja, wenn sie Probleme in der Schule haben, und das ist nicht nur mit unseren Söhnen so gegangen, auch unseren Töchtern, dort tun wir eigentlich, und da ist meine Frau auch sehr aktiv und sehr stark, sich hersitzen mit ihnen, darüber diskutieren, was kann man machen, vielleicht mit dem Lehrer reden, was kann man machen, um die Spannungen wegzubringen, zu erklären und so weiter. Und ich denke, das ist uns schon wichtig, ja. Und für mich ist es so wichtig, weil es ist klar, wenn man als Kind so ein bisschen unter Druck von Gruppen kommt oder ein bisschen gecancelt wird, ist das sehr schwierig zu leben. Und ich habe das selber erlebt. Also von daher hat es gewisse Momente so gegeben, aber ich glaube, wir haben das doch jedes Mal auch sehr aktiv aufgenommen. Und ich denke, bis jetzt läuft es gut.
Sie haben nach Ihrem Rücktritt vom WEF im November auch gesagt, eben nach 12 Jahren WEF ist jetzt Zeit zum Pause machen, zum über die Zukunft nachdenken, und Sie wollen da auch die Familie mit einbeziehen. Ja. Wie sieht das aus, wenn die Familie Schneider über die Zukunft vom Vater Schneider redet?
Also, zuallererst, glaube ich, ganz intuitiv erwarten Sie, dass ich ein bisschen mehr verfügbar bin und ein bisschen weniger gestresst bin, oder wie man das sagen will, gerade vorgenommen von meinem Job. Das andere, was ganz wichtig ist, Sie erwarten auch, dass unsere Heimatbasis Genf bleibt. Mhm. Das ist ein wichtiger Teil von meiner Entscheidung gewesen. Sie möchten auch, dass ihr Vater etwas macht, wo sie auch weiter stolz drauf sein können. Und natürlich möchten sie auch wieder sehen, dass sie etwas zu tun haben.
Auf was wären sie denn nicht stolz? Haben die Kinder etwas gesagt? Aber Papi, machst du denn nicht das und das?
Kinder weniger, also nein, das ist noch nicht. Ja, also meine Frau hat mir schon gesagt, also gewisse Sachen würde sie nicht so gut finden. Und, aber das muss ich sagen, hat mich auch nicht wirklich interessiert.
Was wäre das Horrorszenario?
Also, Horrorszenario, so kann man das jetzt nicht sagen. Aber ich meine, ich glaube, wir sind schnell zum Entscheidung gekommen, dass sie nicht in irgendeine Grossfirma jetzt wird, als so mittlerer oder oberer Kader einsteigen. Mhm. Nicht, dass es ein Horrorszenario ist, aber das entspricht meiner Persönlichkeit auch nicht. Und ich glaube, auch für die Firmen wäre ich nicht sehr ein attraktiver Kandidat.
Und sind denn da Familienräte einberufen worden? Hat das beim Nachtessen stattgefunden? So die wegweisenden Diskussionen?
Nicht einmal, nein. Also so einfach ein bisschen informell. Und gut, also eine wichtige Diskussion, die stattgefunden hat, vor allem mit meiner Frau, die ist auch der Name von meiner Firma. Da haben wir ziemlich viel darüber debattiert. Und ich denke, das ist schon wichtig so. Und natürlich haben meine Familie und meine Kinder, meine Frau auch informiert, was ich plane, was ich mache. Ich habe jetzt so das Glück, dass mein Kalender, den ich führe, kann meine Frau auch einsehen, weil sie ist auf dem gleichen System, das sie auch daheim hat. Da kann sie auch kontinuierlich sehen, wen ich treffe, was ich für...
Absolute Transparenz.
Am Schluss habe ich nichts zu verstecken. Aber es hilft doch ein bisschen besser zu verstehen, wenn ich unterwegs bin, wo ich früher weg muss und so.
Also Sie haben sich jetzt selbstständig gemacht mit einer Beraterfirma. André Schneider Global Advisory heisst das. Jetzt könnte man sagen, der Mann ist ja wahnsinnig. Vom Regen in die Traufe. Vorher viel geschafft und jetzt weiss man, wer eine eigene Firma aufbaut. Der schafft noch viel mehr, der schafft Tag und Nacht.
Also, ich denke, man muss einen Unterschied machen zwischen sehr aktiv sein und wie viel Kontrolle man über die Aktivität hat als Angestellter. Selbst in einer Rolle wie ich beim World Economic Forum hatte ich natürlich nicht totale Kontrolle gehabt über all das, was gemacht werden muss. Jetzt in dieser neuen Rolle habe ich natürlich schon ein bisschen mehr Kontrolle. Auf der anderen Seite ist es mir auch klar, und das habe ich auch schon mit meiner Frau diskutiert, dass es die ersten paar Jahre wieder ein bisschen härter wird sein, weil ich natürlich muss mir ein bisschen Platz machen und so weiter. Aber die andere Sache, die natürlich schon interessant ist an einem Änderung ist, selbstständig zu werden, vor allem in meinem Fall, ist natürlich, dass man auf eine gewisse Art ein bisschen aussuchen kann, was man machen will. Das heisst jetzt nicht, dass ich zu gut bin für etwas, aber ich habe zurzeit mehr Angebote, etwas zu machen, als was ich wieder machen können. Und das Zweite, was natürlich für mich auch klar ist, ich möchte über die nächsten 1 bis 2, 3 Jahre auch wachsen. Nicht eine Riesenfirma haben, aber ein paar Leute
mit Angestellten.
Jawohl. Also, ob es jetzt Angestellte sind oder Partner, da kann man noch darüber diskutieren, wie sich das dann artikulieren wird. Und das andere ist natürlich, ich bin jemand, der von Haus aus natürlich schon Herausforderungen braucht. Also jetzt zu sagen, ich gehe jetzt einfach in einen Job rein, wo ich vom 9 bis um 12, vom 2 bis um 6 arbeite und damit hat sich's. Das werde ich auch nicht machen. Und das hat auch niemand von mir erwartet.
Aber haben Sie Konzessionen eingehen? Haben Sie Deals ausgemacht mit Ihrer Familie? Sie machen sich zwar selbstständig, aber immer am Donnerstagnachmittag gehen Sie mit dem Mädchen ins Ballett?
Nein, also so oder so schon. Also gewisse Deals, wenn man so will, sagen, gibt es schon. Also am Samstag zum Beispiel gehe ich meistens gerade Einkäufe machen für die Woche. Also wir machen Einkäufe die ganze Woche und ich könnte mir vorstellen, für eine 6-köpfige Familie, das
ist mehr als nur ein Mikrosack.
Am Nachmittag haben meine beiden Söhne ihre Schwimmkurse, da gehe ich mindestens mit einem her und ich bin auch für andere Sachen verfügbar. Ich denke, was sie mehr positiv finden, was da rauskommt, ist natürlich, beim World Economic Forum haben wir viel auch unsere Treffen über Wochenende gehabt. Und es hat zu relativ regulären Wochenendabwesenheiten geführt. Also ich denke, was so der implizite Deal ist, ist, dass das natürlich jetzt stark zurückgehen wird. Es wird schon zwischendurch mal geben, wenn ich das Wochenende weg muss, aber grundsätzlich viel weniger sein.
Was haben Sie für Ihre eigene Beraterfirma vom WEF gelernt?
Zuallererstes, also mehrere Sachen. Zuerst mal konnte ich mir ein Netzwerk aufbauen und ausbauen, was natürlich jetzt sehr wichtig ist. Zweitens konnte ich meine Kenntnisse gerade im Zusammenhang von Brücken bilden. Von Honest Brokering, das heisst, wie man die Leute zusammenbringen kann und anstelle ihnen zu sagen, das ist die richtige Lösung, zu helfen, zu verstehen, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, wie kann ich die einschätzen, wie kann ich die verstehen, was sind die Risiken damit. Das habe ich natürlich beim Forum können lernen und entwickeln. Und ich möchte ganz klar sehen, ohne meine 12 Jahre beim Forum wäre ich nicht der andere Schneider, den ich heute da bin. Gut, am Schluss, zumindest drinnen hat es einen anderen Schneider, der hat es schon vorher gegeben, aber es hat doch schon einiges dazu gegeben. Ich denke noch an mein ganzes Verständnis von Regionen wie Asien, China, Indien, Mittleren Osten. Meine Kapazität, auf höchstem Niveau mit Regierungen zu verhandeln, meine Kapazität zu verstehen, im ökonomischen und im kompetitiven, also in diesen ökonomischen Umfeld, zu verstehen, was die Mechanismen sind, was es braucht, was es nicht braucht. Kapazität auch, was man so schön öffentlich-private Partnerschaften aufzubauen. All das.
Fragen wir noch die andere Frage. Welche Fehler, die im WEF passiert sind, wollen Sie nicht machen in Ihrer Firma?
Also zuallererst, Fehler macht man, um etwas daraus zu lernen. Deshalb, der nie Fehler gemacht hat, hat nie etwas gelernt. Also, ich habe immer gesagt, einen Fehler kann man einmal machen, das zweite Mal, wenn man die gleiche nochmal macht, dann muss man sich langsam Fragen stellen. Also deshalb werde ich natürlich versuchen, Fehler, die ich gemacht habe, nicht das Forum, aber die ich gemacht habe in meiner Arbeit, nicht zu wiederholen, weil ich eigentlich von mir das erwarte. Aber auf der anderen Seite werde ich auch Fehler machen. Das ist total natürlich, das gehört dazu und daraus kann man lernen. Was noch wichtiger ist, schnell zu merken, dass man den Fehler gemacht hat und schnell eine Aktion ergreifen, um das zu korrigieren.
Wenn Sie jetzt als Beraterfirma quasi mit Aussen- und Innenblick das WEF als Kund hätten, was würden Sie dem WEF empfehlen? Kurz, auf den Punkt gebracht.
Also ich denke, nie zu vergessen, dass wenn man sich nicht kontinuierlich weiterentwickelt, wird man irgendwann an der Seite auf der Straße stehen bleiben und nicht mehr relevant sein. Und das ist das, was das Forum in diesen 12 Jahren, die ich gemacht habe, auch immer gemacht hat. Also das nicht aufzugeben.
Sie sagen eben, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Welches Problem steht bei Ihnen als nächstes an, das Sie anpacken müssen?
Also eine grosse Herausforderung wird sein, definitiv zu wählen, welches meine ersten 1 bis 2 bis 3 Beratungsmandate werden sein. Andere Herausforderung wird natürlich sein, zu sehen, wie ich relativ schnell kritische Massen aufbauen, um meine auch ein bisschen grösser zu werden. Und die dritte grosse Problem, also es ist nicht das Problem, es ist eine Herausforderung, ist sicherzustellen, dass mit dem, was ich mache, auch wirklich, ich kann weiterhin auf einem kleinen Mass, wo ich arbeite, beitragen, grössere Herausforderungen von dieser Welt, Lösungen entgegenzubringen. Wieder nur auf dem kleinen, wo ich bin, also keine grosse Lösung, aber kleine Beiträge dazu.
Und da dabei den Mensch André Schneider nie vergessen, oder? Dass auch der nicht zu kurz kommt.
Ich denke, das war immer schon ein Ziel von mir gewesen. Deshalb gibt es eben Momente in meinem Leben, wo ich sage, jetzt muss ich etwas anderes machen.
Danke vielmals, dass Sie vorbeigekommen sind im Fokus heute Abend. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit all den Problemen, die noch angepackt werden müssen. André Schneider war unser Gast heute Abend. Die Sendung die könnt ihr auch nachhören als Podcast auf drs3.ch. Und wir hören noch ein letztes Stück.
Also das ist Gustav Mahler, die zweite Sinfonie. Und das ist der vierte Satz, Urlicht. Das ist mit dem David Zinnmann als Dirigent am Tonhallorchester Zürich. Und singen tut Anna Larsen.
Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.